Es geht um MeToo, um Macht und sexualisierte Übergriffe. Es geht um toxische Männer und die Frage, warum die überhaupt und auf manche Frauen eine doch ja manchmal rätselhafte Anziehung ausüben. Es geht um Deutungshoheiten und die Eigendynamiken, die soziale Medien entwickeln können. Und es geht um Eitelkeiten und um Hochmut. Der Einfluss der Fasane, so heißt der neue Roman von Antje Ravik-Strubel. Die Autorin ist bei uns. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Der Einfluss der Fasane heißt Ihr Roman. Fasane, wofür stehen die? Ich habe gefunden, das ist ganz ambivalent. Die stehen für Glück und Wohlstand, aber auch für Eitelkeit und Hochmut.
Ich habe gar nicht so sehr, muss ich gestehen, am Anfang an die Vögel selbst gedacht, sondern der Einfluss der Fasane ist eine Formulierung, die aus einem Text von Virginia Woolf stammt. Und da hat das eher was mit patriarchalen Strukturen zu tun. Aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weitschweifig, wenn ich das im Detail erkläre. Zum Glück habe ich ja dann doch Fasane im Buch unterbringen können. Und irgendwie mit Hochmut hat es was zu tun, mit dem Spreizen, mit dem sich wichtig machen, mit einem bestimmten Ego. Also wenn man so einen aufgeplusterten Fasanenmännchen sieht, dann kann man schon eine Beziehung zu einer der Figuren, zu dem Theaterintendanten im Buch herstellen.
Der Intendant spielt eine wichtige Rolle in dem Roman. Der Intendant ist ein gefeierter Berliner Theatermann, der sich zu Beginn des Romans das Leben nimmt. Hella Kahl ist eine Kulturjournalistin und diese Hella Kahl hat ihn kurz zuvor beschuldigt, eine junge Schauspielerin zur Abtreibung gezwungen zu haben. Hella Kahl gerät ins Visier der sozialen Medien, die Öffentlichkeit regt sich auf, sie sei schuld, dass der Intendant sich umgebracht habe. Sie muss sogar ihren Beruf als Feuilletonchefin zeitweise ruhen lassen. Der Roman erzählt die Geschichte aus der Perspektive von Hella Kahl. Was ist das für eine Person, diese Hella Kahl? So richtig sympathisch ist die nicht, durchaus auch ambivalent.
Ja, sie muss ihren Job ruhen lassen, weil ihr quasi unterstellt wird, sie hat diesen Intendanten mit ihrem Artikel in den Tod getrieben. Darüber kann man natürlich auch diskutieren, ob das überhaupt möglich ist. Ja, Hella Kahl ist eine machtbewusste Person, glaube ich. Also sie strebt nach Macht, sie will Einfluss haben. Sie findet, dass man eben auch mit Worten Wirklichkeiten erschaffen kann. Worte haben Macht. Sie spricht auch vom Zauber der Worte. Sie kommt allerdings aus einfachen Verhältnissen oder sagen wir mal eher prekären Verhältnissen und hat sich hochgearbeitet. Deswegen ist sie eigentlich auch eine unsichere Person und muss umso mehr ihr Ego vor sich hertragen, würde ich sagen. Also die Verunsicherung führt dazu, dass sie noch, sagen wir mal, ein bisschen aggressiver auftritt vielleicht, als es nötig wäre.
Sie meint, ihr Leben immer unter Kontrolle haben zu müssen.
Ja.
Es gibt kein Schicksal, sondern es ist alles selbst gemacht. Also
ja. Sie
lässt sich auch nicht unterbuttern.
Genau.
Und sie hat ein interessantes Verhältnis zu diesem Intendanten, der sich das Leben nimmt. Also das ist sehr ambivalent, oder?
Ja, genau, das ist ambivalent, weil sie fühlt sich angezogen von mächtigen Personen. Also sie strebt ja selber nach Macht und ich glaube, diese Macht, die dieser Hochwert, dieser Intendant ausstrahlt, hat auf sie auch eine erotische Wirkung. Sie fühlt sich auch erotisch von ihm angezogen. Gleichzeitig ist sie aber von ihm enttäuscht, weil er sie einmal auf einem Theaterempfang ziemlich demütigt. Sie fühlt sich auch ein bisschen von ihm verraten, weil er auch aus einfachen Verhältnissen kommt und sie erwartet da eine gewisse Solidarität, die für ihn aber überhaupt keine Rolle spielt. Also er nimmt sie kaum wahr, würde ich sagen. Er braucht sie im Grunde nur, weil er sein Theater eben in den Medien präsentiert wissen will. Ja, also es ist ein sehr zwiespältiges Verhältnis und das Interessante ist ja auch, dass sie den Artikel über ihn schreibt auf eine Weise, die sie eigentlich ablehnt. Also sie lehnt ja alles ab, was mit MeToo zu tun hat. Sie lehnt die ganze MeToo-Bewegung ab, weil sie zu den Frauen gehört, die finden, dass die MeToo-Bewegung die Männer pauschal verurteilen würde oder denunzieren würde und so. Und dann tut sie plötzlich etwas, was gegen ihre eigenen Prinzipien verstößt.
Ist aber doch ein bisschen seltsam. Wie kann eine Frau so sein? Also Solidarität unter Schwachen gibt es nicht, sagt man.
Ja, leider viel zu wenig. Ja, genau. Naja, das ist gar nicht so selten. Also ich meine, wenn man sich überlegt, es gab ja einige Stars, also Catherine Deneuve gehörte dazu, die sich öffentlich sehr gegen MeToo positioniert haben. Und ich glaube, es gibt gar nicht so wenige Frauen, die auch chauvinistische Haltungen und Handlungen übernehmen, im Glauben, sie könnten dadurch mehr Einfluss gewinnen und nicht merken, dass sie eigentlich dann eben ein System unterstützen, was letztendlich gegen sie ist. So eine Figur zu schreiben, hat mich eben auch interessiert.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das vielleicht eines der Themen in diesem Buch, zu fragen, wieso macht eine Frau das? Wie kommt eine Frau dazu, so zu handeln, wie Hella Kahl das tut?
Das war im Grunde eine der Fragen, die ich am Anfang dieses Buches hatte. Das kommt noch ein bisschen aus meiner Beschäftigung mit sexualisierter Gewalt an sich, die ich ja in Blaue Frau, also in die ich mich in Blaue Frau vertieft hatte. Und das war im Grunde als Thema noch übrig geblieben, dass es eben wirklich Haltungen bei Frauen gibt, die mir selber rätselhaft sind, also wo ich mich selber wundere. Und das hängt aber auch mit der Beobachtung zusammen, dass Misogynie, also Frauenhass, auch unter Frauen nicht ganz unbekannt ist. Also es ist etwas, was zutiefst immer noch in unserer Gesellschaft verankert ist und eben auch bei Frauen zum Ausdruck kommt. Und das hat mich sehr umgetrieben.
Deswegen haben Sie Hella Kahl entworfen, diese Person, um diesen Fragen vielleicht auf die, auf die Spur zu kommen. Hella Kahl, man sagt ja immer, eine Krise, eine Erschütterung kann einiges in Personen auslösen. Auch einiges in die Richtung, dass die Personen nachdenklich werden, dass sie die ganzen Systeme überdenken. Das findet man bei Hella Kahl auch nicht so richtig, oder? Weil sie gerät ja in diese massive Krise. Ja. Aber schlau wird sie danach nicht.
Nee, leider nicht so richtig. Also sie ist am Ende nicht geläutert oder sowas, aber ich halte das jetzt auch fast für realistischer, als wenn man so eine schöne Happy-End-Geschichte hätte, wo sie irgendwie eine Entwicklung durchmacht und am Ende kommt sie als der bessere Mensch raus. Also so einfach geht's leider nicht. Und wenn wir uns im Moment umsehen, wie die Leute drauf sind, habe ich den Eindruck, niemand wird irgendwie geläutert. Im Gegenteil, es geht nur in eine eher dunklere Richtung. Es gibt bei Hella Kahl vielleicht so einen kleinen Funken von Hoffnung, weil sie so vielleicht ein paar Fragen stellen will, nur die will sie zu spät stellen, auch sich selbst.
Ach, sie geht auch zur Beerdigung des Intendanten. Genau. Dann denkt sie zum Beispiel auch über Vergebung nach und kommt da auch auf Religion zu sprechen, sagt aber, für mich ist das alles Quatsch, das ist doch ein Zünden von Nebelkerzen, also da kann ich gar nichts mit anfangen.
Die Hella ist nicht der Typ für, hat keinen religiösen Sinn, glaube ich. Nee. Sie glaubt sozusagen nur an knallharten Realismus. Sie hat es aber mal versucht. Sie hat sich ja konfirmieren lassen und hat gehofft, dass Gott zu ihr spricht. Ist halt nicht passiert. Dann hat sie gesagt, dann eben nicht.
Hella Kahl ist Kulturjournalistin. Die Medien spielen eine wichtige Rolle. Welche Rolle spielt dann auch die Eigendynamik, die so Erregungsprozesse in sozialen Medien auslösen können?
Ja, das spielt eine ganz große Rolle in dem Buch, weil das führt ja eigentlich dazu, dass sie suspendiert wird und sie gerät eben in diesen Shitstorms und man merkt, dass gar nicht mehr die Sache an sich diskutiert wird. Also, dass sie diesen Artikel ursprünglich geschrieben hat, war ja berechtigt, weil dieser Intendant ja offensichtlich wirklich ein Tyrann war und es auch genug Aussagen darüber gab. Darüber wird aber gar nicht mehr geredet, sondern es geht nur noch eigentlich darum, dass ihr die Schuld zugeschoben wird, dass sie jetzt an seinem Suizid schuld sei, weil sie diesen Artikel geschrieben hat. Was für mich beim Schreiben interessant war, war eben auch, dass ihr das Gleiche passiert durch diese Erregtheit in den sozialen Medien wie dem Intendanten zuvor. Also er wurde auch Opfer dieser Shitstorms, nachdem dieser Artikel erschienen ist über ihn. Und das zeigt so ein bisschen das Problem auch daran, weil alles kann zu einem Skandal aufgeblasen werden und am Ende guckt keiner mehr, ob es eigentlich tatsächlich einen Grund für diesen Skandal gibt oder nicht. Also es wird sozusagen völlig beliebig, was jetzt skandalisiert wird. Das öffnet im Grunde Tür und Tor für Falschmeldungen, für eine Ununterscheidbarkeit zwischen dem, was eigentlich wirklich passiert ist und dem, was Spinnerei ist.
Das heißt, die ausführliche Auseinandersetzung findet nicht mehr statt. Früher sagte man so salopp, jetzt wird wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben.
Ja, genau, so ist es.
Aber so ähnlich ist es dann und alle springen auf und man kann sich gar nicht sicher sein, ob es morgen in eine ganz andere Richtung geht.
Das Problem daran ist natürlich, dass man ein Vertrauen insgesamt in die mediale Berichterstattung verliert. Und da haben natürlich alle Autokraten ein leichtes Spiel und schicken dann ihre wirklichkeitsverzerrten Nachrichten in die Welt. Und dadurch, dass die Leute kein Vertrauen mehr darauf haben, dass tatsächlich über die Faktenlage berichtet wird, dann glaubt man einfach das eine oder das andere und kann nichts mehr unterscheiden.
Das passiert in größten Teilen auch schon, dass das einfach so in die Welt posaunt wird.
Ja, es müsste einen viel größeren, kritischeren Ansatz in Bezug auf die sozialen Medien geben. Das sehe ich aber auch nicht.
Jetzt müssen wir auch über Hellas Beziehung zu ihrem Lebenspartner sprechen. Das ist T, T wird er immer genannt, abgekürzt T. Die Beziehung kriselt auch da ist eine große Krise. Er sagt einmal, Geheime Lehren, Brauchtümer, Riten, Zeremonien. Unser einer ist ohne jedes Mysterium aufgewachsen. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr mir das fehlt. Ein riesiger Sinnverlust. Diesen Verlust möchte ich bearbeiten, indem ich mir das alte, verborgene Wissen zurückhole. Zitat Ende. Was fehlt ihm denn da überhaupt? Wie meint er das, das verborgene Wissen zurückholen?
Tja, wenn ich das jetzt so genau wüsste, leider weiß ich oft auch nicht mehr als das, was im Text steht, aber von T weiß man ja sowieso nicht so viel, weil wir die ganze Zeit in Hella Karls Perspektive sind und weil sie ihn eigentlich nicht wirklich sieht. Sie nimmt ihn mehr oder weniger als sexualisiertes Wesen wahr, also sie begehrt ihn, weiß aber gar nicht so richtig, was mit ihm los ist. T ist Architekt, er ist am Wiederaufbau der sehr umstrittenen Garnisonkirche in Potsdam beteiligt und entwickelt mit der Zeit so eine Vorliebe für alte Architektur, also auch für Kirchenarchitektur. Daran anknüpfen, ist er auf der Suche eigentlich nach einem Sinn, der hinter den Dingen steckt. Also er hat dieses Gefühl, dass die Welt im Moment stark aus einfach nur Informationen besteht. Also sozusagen, wir können ja alles googeln und wir meinen dann immer Dinge zu wissen, weil uns die Information geliefert wird. Aber dass es ja verborgene Bedeutungen gibt, dass es Dinge gibt, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, dass hinter jeder Information natürlich noch tausend andere Sachen stecken, das ist vielleicht etwas, dass ihm fehlt, dass ihm auffällt und dass er dann sucht. Und er weiß nicht so richtig, in welche Richtung das geht und geht dann in ein Kloster, wobei ich nicht sicher bin, ob das jetzt eben christlich ist oder ob es ein Kult ist, in den er sich da zurückzieht.
Also das bleibt offen. Einmal fragt er auch Hella, hast du dich gefragt, ob dir in deinem Leben etwas fehlt, etwas, das Sinn macht, etwas von, wie soll ich sagen, höherer Bedeutung? Das müsste doch in unser aller Leben existieren, oder nicht? Hella ist da ganz ratlos, wenn sie das hört, weil diese Fragen beschäftigen sie gar nicht, oder?
Nee, Hella ist auf dieser Seite, glaube ich, nicht so richtig ansprechbar. Das hat bei ihr sowieso ganz viel damit zu tun, dass sie sich ja selber kaum kennt. Also sie hat sich ja in so eine Art Rüstung oder in so ein Korsett, es ist eher eine Rüstung, gesteckt. Also innerlich, glaube ich, ist sie ziemlich zerbrechlich und unsicher. Sie hat auch eine große Wunde, die mit ihrer Mutter zusammenhängt, mit ihrem Aufwachsen zusammenhängt, aber das will sie gar nicht sehen. Also sie hat da eine ganz blinde Stelle. Deswegen täuscht sie sich auch ständig. Also sie meint ja, sich zu verstehen und täuscht sich aber pausenlos. Das betrifft auch die Beziehung zu T.
Sie hält sich schon für sehr klug eigentlich.
Sie hält sich für sehr klug, sie meint alles zu wissen, aber eigentlich sieht sie überhaupt nicht durch. Also viele Dinge versteht sie falsch, würde ich mal sagen. Sie führt ja auch so ein inneres Tagebuch, wo sie sich die Wirklichkeit zurechtdeutet. Man sieht es dann im Laufe des Textes, also eigentlich passieren andere Sachen, aber sie liest die Wirklichkeit auf eine viel schönere Weise, als was sie davor findet. Sie müsste, glaube ich, erstmal sich für sich selber sensibilisieren, um überhaupt ein Sensorium dafür zu haben, dass es vielleicht versteckte Bedeutung, andere Arten der Wahrnehmung gibt als diese knallhart realistische.
Sehr interessant an Ihrem Buch fand ich auch, dass T, also Ihr Lebenspartner, ist ja nicht transparent. Also erzählt ihr nicht, dass er schon immer mal ins Kloster geht, Tage dort verbringt. Er sagt immer, er geht zum Tennis. Sie verdächtigt ihn natürlich, fremd zu gehen, weil das ist ja nicht zu glauben. Er bleibt dann nachts beim Tennis oder so. Das kann ja gar nicht sein. Der hat bestimmt eine andere. Das Interessante an dem Buch ist eben, er hat keine andere, sondern er betrügt sie, indem er in ein Kloster geht.
Also das schien mir irgendwie passend für diese Figur. Also T ist, glaube ich, auch durch die Behandlung von Hella frustriert und enttäuscht, weil es geht eben immer nur, also es geht um Sex und es geht um sozusagen das Realistische und eben das knallharte Wirkliche und es fehlt ihm da etwas Entscheidendes. Und dann schien es mir doch sehr einleuchtend, auch weil ich diese Art von Suche nach dem Verborgenen, nach einem höheren Sinn oder sowas natürlich kenne und ich glaube, dass das vielleicht auch viele umtreibt. Ich finde es im Schreiben und T findet es eben in einer wie auch immer gearteten Gemeinschaft. Ich bin mir da selber nicht sicher, was für eine Art von Gemeinschaft das dann ist am Ende.
Es hatte ein Religionsmonitor eine Untersuchung gegeben, die besagt, dass das nicht allen Menschen so geht, dass es sehr viele Menschen gibt, die glücklich leben, ohne dass sie diese Sinnsuche verspüren. Also
das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwie der Drang, in die Natur zu gehen zum Beispiel, ist ja sowas. Also das findet man ja, wenn ich glücklich bin und eine Berglandschaft angucke, ist das ja auch sowas wie eine, also man sieht ja da sozusagen auch was Höheres. Die Natur kann ja auch einen Platz einnehmen, der vielleicht nicht als Gott bezeichnet werden muss.
T die Natur spielt in ihrem Roman, spielt in ihren Romanen überhaupt immer eine wichtige Rolle. Auch hier, die Natur scheint außer Kontrolle geraten zu sein in den Romanen. Vieles, dachte Heller, mochte außer Kontrolle sein. Und das beobachtet sie, weil der Frühling kommt viel zu früh.
Ja.
Welche Rolle spielt das?
Ja, das läuft so ein bisschen parallel, also das spiegelt eigentlich auch ihren inneren Zustand. Natürlich ist sie außer sie gerät immer mehr außer Kontrolle. Also sie, die meint, die Kontrolle zu haben, verliert komplett den Boden unter den Füßen. Aber das spiegelt sich natürlich für mich in der Klimakrise. Und dass der Frühling zu früh kommt, dass es zu schnell warm wird. Jetzt wird es gerade wieder wahnsinnig heiß. Gestern war es noch kalt. Das erlebt man ja jetzt auch viel öfter. Also das ist sozusagen eine Parallele, es bedingt sich eigentlich gegenseitig im Buch zumindest.
Ja. Ist so naheliegend, dass da was außer Kontrolle gerät, nicht? Auch wenn wir an den Klimawandel denken, was das alles bewirkt und auch spiegeln könnte. Darum geht es ja auch.
Ja.
Aber die Sonne scheint immer wieder, das ist der letzte Satz in ihrem Roman. Es wird also dunkel, also der Buch endet dramatisch, verraten wir nicht, wie es endet, aber dann doch wird es immer wieder hell?
Naja, die Sonne scheint immer wieder, aber die Frage ist, auf wen, würde ich eher sagen. Also klar, sie scheint immer wieder und sie scheint immer heißer. Darauf kann man sich auch vorbereiten. Aber im Buch ist es tatsächlich so, das Ende ist offen und die Frage ist, auf wen scheint eigentlich die Sonne? Und das hat mit der Frage zu tun, die mich auch umgetrieben hat, wer hat am Ende eigentlich doch die stärkere Machtposition? Also am Anfang heißt es ja, der Tod von Hochwert, also des Intendanten, wirft einen Schatten auf alles. Hochwert wird nach seinem Tod eher zu sowas wie einem Märtyrer. Und naja, Hella Kahl ist ein bisschen so das arme Würstchen, würde ich sagen. Also beide sind Machtmenschen, beide haben eine große Position, beide stürzen ab. Und doch hat einer letztendlich mehr Macht. Und das hat wieder was mit für mich mit den patriarchalen Strukturen zu tun.
Was hat das mit den patriarchalen Strukturen zu tun?
Wenn ein Mann in einer Machtposition ist, wird er immer noch anders gelesen und hat eine viel sicherere Stellung als eine Frau in einer Machtposition. Also man kann das ja überall beobachten, was beim Mann durchsetzungsstark und da willensstark oder sowas ist, ist bei einer Frau dann schnell mal hysterisch und verbissen und verkrampft. Also wie unsere Wahrnehmung unterschiedlich ist in Bezug auf wer in dieser Machtposition ist, hat viel damit zu tun, wie sicher diese Person dann die Macht ausüben kann.
Brauchen wir gar nicht erst in die USA zu schauen, wo jetzt wieder so eine Männerhorde, Silberrücken.
Absolut. Autoritarismus, der sich überall wieder ausbreitet, hat ja auch sehr viel mit Chauvinismus und Patriarchat zu tun. Also wie gut eine Demokratie funktioniert, zeigt sich oft darin, wie die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist. Je weniger Gleichberechtigung, je mehr Frauen hast, umso schlechter ist es um Demokratie bestellt.
Worte sind dazu da, unsere irrationalen Ängste beherrschbar zu machen. Ängste, die dem Untergrund unserer Existenz entstammen, ist auch ein Satz aus Ihrem Buch. Ist das auch eines Ihrer Antriebe zu schreiben?
Nee, das bezieht sich mehr auf Hella. Also mein Antrieb zu schreiben, ganz einfach, ist ein Rauschzustand, der leider sehr selten eintritt, aber doch manchmal, wenn es gut läuft, das ist dann ein total beglückender Zustand. Also
aber erzählen wir nicht auch Geschichten, um Ängste zu domestizieren und diesem wilden Schicksal, dem wir oft ausgeliefert sind, im Nachhinein eine Regie zu geben?
Da würde ich total zustimmen. Also ich würde es nur ein bisschen erweitern. Also je mehr ich denke, je mehr ich über Sachen nachdenke, je mehr ich mich mit Dingen beschäftige und natürlich auch sprachlich beschäftige, umso mehr bin ich in der Lage, Ängste zu bändigen oder zumindest zu versuchen zu verstehen, wo sie herkommen. Und damit habe ich ja schon wieder ein bisschen mehr Boden unter den Füßen. Also das ist schon der Fall. Aber ich schreibe jetzt nicht, um meine Ängste zu bearbeiten, sondern eben, ich möchte gerne in diesen beglückenden Zustand geraten.
Vielen Dank, Antje Ravik-Strubel. Es ist mit der Wahrheit wie mit der Sonne. Ihr Wert hängt für uns einzig und allein von der richtigen Distanz ab. Dieses Zitat des schwedischen Autors Hymir Söderberg stellt Antje Ravik-Strubel ihrem Roman voran. In dem Buch geht es um toxische Männer, es geht um die Eigendynamik von gesellschaftlicher Erregung in den sozialen Medien, es geht um die Journalistin Hella Kahl, die Kontrolle über ihr Leben verliert. Der Roman Der Einfluss der Fasane ist im Fischer Verlag erschienen. Das Buch hat 240 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.